Vater da ist. Gut, wir kommen zu Richter, zum dritten Teil, und zwar, ich lese uns der 8. Vers. Aber die Kinder Juda stritten gegen Jerusalem und eroberten es und schlugen die Einwohner mit der Schärfe des Schwertes und steckten die Stadt in Brand. Bloß so weit einmal diesen Vers, und zwar, wir kommen jetzt zur Tatsache, als die Kinder Israel das verheißene Land einnahmen, ist interessant, da geht es ja darum, um den Kampf gegen die Sünde, um den Kampf um die Berufung. Die Bibel lehrt uns jetzt im Neuen Testament, dass Jerusalem, das irdische, praktische Bild ist, auf das himmlische Jerusalem, dass es Stadt im Himmel gibt. Und diese Stadt, die hier jetzt praktisch irdisch erobert wird, das ist, ich sage es mal so, das Zentrum der Heiligen. Und aus dem Grund möchte ich jetzt eigentlich das rausgreifen heute Abend, dass wir begreifen, was mit Jerusalem auf sich hat. A, als irdische Stadt, B, als himmlische Stadt. Das war hier Eroberungsfeldzug, der nachher dazu geführt hat, dass Jerusalem zur Hauptstadt, das heißt zum Zentrum, aber der Tempel gebaut wurde, des Volkes Israel wurde. Und um das zu verstehen, muss man ein paar Dinge wissen. Und zwar Hebräer 11, Vers 10. Dort heißt es, von Abraham, das ist der Vater des Glaubens, den er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Das heißt, die Bibel zeigt hier einfach etwas, dass es praktisch im Himmel eine Stadt gibt. Wir sehen das nachher, was die Bibel darüber sagt, Offenbarung 21, 2. Und jetzt kommen wir auch schon zu dem Punkt, wo jetzt für unsere Betrachtung entscheidende Rolle spielt. Stadt im Himmel. Dort heißt es, und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herabsteigend von Gott zubereitet, wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und wenn man jetzt weiterliest, ab Vers 9, dann heißt es zur Mitte, komm, ich will dir das Weib, die Braut des Lammes zeigen. Und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam, welche die Herrlichkeit Gottes hat. Und dann wird sie beschrieben. Jetzt haben wir hier Tatsache. Es ist natürlich so, in der Schattenbildlichkeit ist es manchmal schwierig, weil Abläufe, die uns in den Büchern wie Josua und Richter gezeigt werden, hintereinander chronologisch einfach kommen, die sind teilweise geistlich, ich sag's mal so, verdichtet. Manche Dinge, die du jetzt gesehen hast, die hier passiert sind, auch zum Beispiel beim Auszug der Kinder Israel aus Ägypten, die geschehen im Prinzip geistlich in der Sekunde der Wiedergeburt. Und so ist die Einnahme Jerusalems, passiert im Prinzip, ist das geschehen, wenn man es ganz genau nimmt, in dem Moment, wie wirklich Gott den Leib Jesu Christi geschaffen hat. Und hier ist jetzt einmal wichtig, die Bibel sagt ganz klar, diese Stadt ist vom Himmel. Und diese Stadt, das ist ein Ort, wo Gott den Menschen begegnet, und diese Stadt ist der Leib Jesu Christi. Das heißt, das neue Jerusalem im Himmel, das besteht im Prinzip, wenn wir jetzt hier weiter gucken, Offenbarung 21, Vers 12, das besteht aus bestimmten Dingen. Wenn wir uns das einmal angucken, einfach aus dem Kapitel 21. Also zuerst sagt die Bibel, es ist eine Stadt im Himmel, dann ist es der Ort, wo Gott den Menschen begegnet. Dann sagt er hier ganz klar in Vers 9, es ist die Gemeinde. Im Prinzip besteht das himmlische Jerusalem aus Gläubigen. Und wenn wir uns das jetzt etwas näher anschauen, Vers 12, dort heißt es, und sie hat eine große und hohe Mauer und 12 Tore und auf den Toren 12 Engel und Namen geschrieben, nämlich die Namen der 12 Stämme der Kinder Israel. Hier sieht man etwas. Es ist schon Mauer um diese Stadt herum. Das heißt, das himmlische Jerusalem, diese himmlische Stadt, für die das irdische Jerusalem als Bild steht, die im Himmel ist, die ist abgesondert. Das ist ein wesentliches Merkmal für die Gemeinde. Das muss man einfach sich ganz bewusst werden. Im Prinzip ist es eine bildhafte Darstellung der Gemeinde Jesu. Und es heißt ja ganz einfach, sie ist abgesondert, und zum Zweiten, sie hat Grundlage, und das sind die Stämme der Kinder Israels. Das heißt, das alte Evangelium, wo es heißt, das Heil kommt aus den Juden. Das heißt, dass Gott ein Volk abgesondert hatte, um dort praktisch ein Volk unverseucht vom Okkultismus, von der Teufelei, der Heidevölker zu erhalten, um aus diesem Volk den Erlöser Jesus Christus hervorzubringen. Das sieht man hier wieder, die Grundlage ist das Volk Israel, darum das auserwählte Volk. Dann Vers 14, und die Mauer der Stadt hat 12 Grundsteine, und auf ihnen die Namen der 12 Apostel des Lammes. Grundlage die Apostel. Wenn man dazu Epheser 2, Vers 19 uns betrachtet, dort sehen wir etwas. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selber der Eckstein ist, in welchem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in welchem auch ihr miterbaut werdet zu einer Behausung Gottes im Geist. Grundlage die Apostel. Das müssen wir einfach mal nüchtern sehen. Es gibt Lehren auch in der Christenheit, die sagen schon, die Heiligen des Alten Testamentes waren wiedergeboren. Schon bevor der Geist der Sohnschaft da war, das war alles das Gleiche im Prinzip. Das ist falsch. Die Bibel sagt ganz klar, die Gemeinde hat eine Grundlage. Diese Grundlage basiert auf dem Heil, das Gott aus den Juden kommen hat lassen, nämlich in der Person Jesu Christi. Und hier die Grundlage war eben der Dienst der Apostel, das heißt mit der Ausgießung des Heiligen Geistes in der Apostelzeit, mit diesen 12, Boten des Lammes, beginnt die Gemeindezeit. Und wir gucken nachher nochmal der Richter ab. Mir ist jetzt einmal wichtig festzustellen, was mit diesem neuen Jerusalem, mit dieser Stadt auf sich hat. Und dann eben zum Alten zu gehen, was man vorher gesehen hat, was zerstört wurde. Offenbarung 21, 18, ihr seht, das meiste ist hier beschrieben in der Offenbarung 21, dort sagt Schrift, und der Baustoff ihrer Mauer ist Jaspis und die Stadt ist reines Gold, wie reines Glas. Und Gold steht in der Bibel immer für das Wesen Gottes. Das heißt, wir haben hier einfach ein Bild, wenn man das jetzt übersetzt in die heutige Zeit, dann sieht man, dass die Gemeinde Jesu, dieses neue Jerusalem, etwas ist, das himmlisch ist. Darum sagt auch die Bibel, wir sind mit Christus in die himmlischen Orte versetzt. In Wirklichkeit ist, ich sag's mal so, ein Ort, der auf dieser Erde für die Menschen etwas Fremdes ist. Ist auch nicht sichtbar, ist unsichtbar. Das heißt, wir Gläubige zusammen bildet der Leib Jesu Christi und wir bildet zusammen das neue Jerusalem. Ist hier für die Menschen nicht sichtbar, ist was Himmlisches, ist unsichtbar, weil es in unser Herz ist. Die Bibel sagt ganz klar, dass dieser Ort aus Menschen besteht. Das heißt, die Mauer, die Steine dieser Stadt sind Menschen. Nämlich die Gläubigen. Die Gläubigen bildet diese Stadt. Und sie zeigt ganz klar, wo das herkommt. Grundlage Israel, das Heil kommt aus den Juden. Abgesondert zuerst Israel von den Völkern, dann die Gläubigen abgesondert von der Sünde und von der Welt. Und dann siehst du letztendlich die Grundlage, die Apostel. Und das Ganze aus Gold. Das heißt, die Bilde aus Gold. Gold ist das Wesen Gottes in der Heiligen Schrift. Das ist auch die Stelle, 1. Korinther 12, Vers 13. Wir sind alle in einem Geist zu einem Leib getauft. In der Sekunde der Wiedergeburt wird ein Mensch als Stein in diese Stadt hineingefügt. Also der Leib Christi wächst, aber jedes Mal ein Stein eingesetzt. Und dann hast du letztendlich wiederum einen Stein in dieser Mauer und so wächst praktisch das gesamte Gebilde dieser Stadt, wächst dem Haupt Jesus Christus entgegen. Wenn man Offenbarung 21, 22 folgende liest, dort heißt es, einen Tempel sah ich nicht in ihr. Denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel und das Lamm. Die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie erscheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Die Völker werden in ihrem Lichte wandeln und die Könige der Erde ihre Herrlichkeit in sie bringen. Ihre Tore sollen nicht geschlossen werden am Tage, denn dort wird keine Nacht sein. Man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in sie bringen, steht wörtlich der Heiden, eigentlich der Heidevölker. Es wird durchaus nichts Unreines in sie eingehen, noch wer Gräuel oder Lüge übt, sondern nur die, welche im Lebensbuch des Lammes geschrieben stehen. Das heißt wiederum, die Bilder der Bibel sind sowas von klar. Dieses neue Jerusalem hat im tiefsten Zentrum letztendlich, ich sag's mal so, kein Heiligtum mehr. Sondern die Bibel sagt hier ganz klar, da ist kein Tempel mehr, da ist kein Heiligtum mehr, sondern Gott der Vater und sein Sohn Jesus Christus selber sind das Zentrum, auch die Anbetung dieses himmlischen Ortes. Da brauchen wir keinen Tempel und nichts mehr. Weil der Jesus hier selber mit dem Vater im Himmel zusammen das Zentrum dieses Ortes ist. Und die Schrift sagt hier auch ganz klar, es ist der Ort, wo das Licht ist. Das ist das Licht der Welt, Jesus Christus. Gott selber wohnt im unzugänglichen Licht. Dann ist kein Finsternis mehr, sondern Licht. Das ist dann der Zustand, wenn wir dort sind, in diesem Ort, wenn der dann realisiert wird, wenn wir nicht mehr hier sind. Jetzt sind wir ja nur, ich sage mal, aus Hoffnung dort. Wir sind unsichtbar verbunden mit diesem Ort. Wir bilden ihn auch unsichtbar, aber dann ist er für uns Realität. Dann ist unser normaler, sagen wir, Heimatort, wo du zu Hause bist. Und dann sieht man hier etwas, dann sind wir im totalen Licht, dann ist kein Finsternis mehr, keine Sünde, keine Sorge, keine Anfechtung, gar nichts. Du bist dann in ungetrübter Gemeinschaft mit Herrn Jesus. Und jetzt sagt sie ja was ganz klar. Jeder, der dort in diesem Ort sein will, da gibt es eine Bedingung, er muss im Lebensbuch des Lammes geschrieben sein. Wenn wir Offenbarung 13, 8 dazu lesen, dann sagt die Bibel etwas ganz Eindeutiges. Die Bewohner der Erde werden es anbeten. Nämlich hier in dem Fall der Teufel in der Person des Antichristen. Und zwar, was sind das für Leute, deren Namen nicht geschrieben sind im Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist von Grundlegung der Welt? Das zeigt Bibel wieder der Zusammenhang zwischen dem Opfer Jesu Christi, das außerhalb von Zeit und Raum gegeben wurde, das für die gesamte Zeit dieser Welt gilt und das letztendlich die Menschen rettet. Der Herr Jesus rettet die Menschen durch sein Opfer und dadurch bleibt es ja ein Buch des Lammes, in diesem Lebensbuch. Es gibt Theorien, man kann jetzt sagen, ursprünglich sind, weil Gott alle Menschen retten will, sind alle eingeschrieben und dann wird sie ausgetilgt oder man denkt, ja, das kann man, das muss man weg. Ich habe klare Meinung drüber, aber das ging jetzt einfach zu weit. Auf jeden Fall, nur die im Buch des Lammes geschrieben sind, das sind die. Jetzt können wir sagen, was hat dieses wunderbare Bild einer Stadt im Himmel, die aus Gläubigen besteht, die das Wesen Gottes hat, von Gott selber geschaffen ist, was hat diese wunderbare Stadt, die abgesondert ist von der Sünde, abgesondert von der Welt, abgesondert vom Teufel, die auf Israel, auf die Apostel, auf diesem großen Heil beruht, in deren Zentrum Jesus Christus ist und der Vater im Himmel, wo nur Menschen dazugehören, die im Lebensbuch des Lammes geschrieben sind, was hat das zu tun mit dem eigentlich elenden Bild, das wir am Anfang gelesen haben im Richter? Das war ja ein elendes Bild. Das heißt ganz einfach, sie haben Jerusalem erobert und haben sie praktisch, ja, ich sag's mal, im Sturm genommen. Wenn man aber jetzt nochmal in Richter reingeht, Richter 1, Vers 8, dort heißt es, die Kinder Juda stritten gegen Jerusalem, eroberten es und schlugen die Einwohner mit der Schärfe des Schwertes und steckten die Stadt in Brand. Brand, Feuer, schon mal Zeichen des Gerichtes. Und das ist nämlich im Prinzip, ist das, was wir hier lesen über Jerusalem, ist wieder ein Bild, wie das Jerusalem geschaffen wurde. Und das ist interessant, Gott geht nicht hin, das ist nämlich wichtig, geht nicht hin und baut diese himmlische Stadt aus himmlischem Stoff. Im Sinne von, dass er jetzt einfach himmlische Dinge nimmt, sondern nimmt was ganz anderes. Er nimmt hier letztendlich etwas Böses. Nämlich die Bewohner dieser Stadt, lässt das Alte sterben, das heißt umbrennen, und lässt über die Umgebrachte das Feuer des Gerichtes drüber gehen. Und hier haben wir wahrhaftig ein perfektes Bild für das, was auch letztendlich bei der Wiedergeburt geschieht, wenn wir letztendlich mit Christus sterben. Das heißt, wenn unser alter Adam zum Tode verurteilt wird, wenn es wirklich geschieht, wenn das Gericht Gottes normalerweise das uns treffen sollte, der Herr Jesus getroffen hat, aber so wie hier Jerusalem abgebrochen wird, so ist im Kreuz von Golgatha für jeden von uns das alte Leben zerstört und abgebrochen worden, da ist das Feuer des Gerichtes drüber, da ist nichts mehr übrig. Und auf dem, was letztendlich bei der Bekehrung ein Eigengericht geschah, baut Gott diese heilige Stadt. Und das ist das, was hier im Richter geschrieben steht. Das muss uns klar sein. Wenn man das begreifen will, was sich auch nachher abspielt in diesem Buch der Richter. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt Menschen, die sagen, ich habe mich bekehrt, mir ging es nicht schlecht, ich habe einfach den Herrn angenommen. Ich sage es mal ganz vorsichtig. Glaube ich nicht, dass die bekehrt sind. Glaube ich einfach nicht. Und zwar ist ein ganz einfacher Grund. Weil die Bibel ganz klar zeigt, dass eigentlich Gott nur eine Kategorie von Menschen rettet, nämlich Sünder. Das heißt, wenn man auch unsere Lieder, unsere Erweckungslieder ansieht, das ist, die hat Begriffe, ein Lied heißt auch, ich war einst in Sündennot, da half mir Jesu Blut. Und genau das ist es. Das heißt, ein Mensch muss in Sündennot kommen. Ein Mensch muss begreifen, dass genau das, was hier im Richter geschrieben steht, bei ihm passiert ist, dass er nämlich in Wirklichkeit von der Natur aus tot ist, so tot, wie die Leute hier sind, unter dem Gericht Gottes zum Tode verurteilt, von diesem Feuer Gottes letztendlich zerstört. Und hat nichts zu erwarten, als dass dieses Gericht bei ihm Realität wird, hier in diesem Leben und am Schluss in der Hölle. Wenn das ein Mensch begreift, dass das die Realität ist, dann beginnt Gott auf dieser Gerichtsbasis, das heißt auf dieser Stätte, wo der Tod drüber ging und wo das Feuer drüber ging, beginnt er diese heilige Stadt zu bauen. Aber ich will nochmal betonen, das Jerusalem, das hier ein Bild ist für unsere Errettung, dieses Jerusalem ist zuerst getötet worden, die Einwohner, und dann ist das Feuer drüber, das Gericht. Und wenn ein Mensch nicht begreift, dass er tot ist in Sünde und das anerkennt, wenn er den Tod nicht anerkennt und das Gericht Gottes über sein Leben, dann kann er nie zu dieser Stadt gehören. Man gehört immer dazu, Buße beginnt, wenn man einsieht, dass Gott Recht hat, dass ich ein Sünder bin und dass ich völlig verloren bin. Dass dieser geistliche Tod auf meinem Haupt ist und dass ich erledigt bin im Prinzip. Dass das Gericht Gottes die Hölle auf mich wartet. Wenn ein Mensch das begreift, und das annimmt für sich, dann passiert genau das gleiche wie hier im Richter. Dann wird hier das total zerstört, dann wird das alte Leben gerichtet. Und in dem Moment beginnt Gott
auf dieser Grundlage des Evangeliums beginnt dann Gott durch das vollkommene Opfer diese heilige Stadt zu bauen. Dann bekehrt sich ein Mensch, dann wird er durch den Heiligen Geist praktisch als Stein auf dieser Grundlage auferbaut, aber immer zuerst ist der Tod. Und das ist genau das, was die Bibel über Jerusalem lehrt. Sie hat viele Bilder. Sie hat das Bild in der Offenbarung 21. Sie hat das Bild im Hesekiel 16. Wir sehen gleich, was das bedeutet. Das heißt, immer zuerst das Gericht über die Sünde, immer zuerst das eigene Gericht, wo man sich dem geistlichen Tod absolut oder sich zum geistlichen Tod bekennt, wo es vollkommen klar ist, ich bin tot in Sünde, das Gericht Gottes ist auf mir und dann beginnt Gott zu bauen. Wenn wir mal die erste Stelle lesen aus diesem Hesekiel 16, Vers 4. Und zwar, wir kommen nachher noch zu ein paar anderen Stellen, aber das Hesekiel ist eine ganz wichtige Angelegenheit. Ich muss dazu sagen, ich kann jetzt nicht alles 100% in der Kürze der Zeit hier streifen, aber ich möchte das doch anreißen, was wesentlich ist. Und zwar jetzt beginnt praktisch Gott zu zeigen, was hier ist. Ich lese mal Hesekiel 16 ab 1. Und zwar, ich möchte jetzt nochmals betonen, was wir jetzt lesen, das entspricht dem Bild aus Richter 1,8. Das entspricht unserem Text. Und in diesem Zustand war jeder Mensch. So sieht Gott einen Menschen, wie er hier Jerusalem sieht. Und aus dem Grund tötet er sie alle. Und aus dem Grund lässt er das Feuer drüber geben. Da ist der geistliche Tod drüber. Und wie es aussieht, sieht man hier. Wie es ist jetzt beschrieben, wie eine Person wird die Stadt beschrieben. Bedeutet aber, so ist der Einzelne, der zu diesem alten Jerusalem gehört, zu dem, was Gott vernichtet. Und hier heißt es, und das Wort des Herrn erging an mich, also, Menschensohn, halte Jerusalem ihre Gräuel vor und sprich, so spricht Gott der Herr zu Jerusalem, nach Herkunft und Geburt stammst du aus dem Land der Kanaaniter. Kanaan ist das Heideland. Und so ist jeder Mensch, das ist genau die Beschreibung, die auf jeden Menschen zutrifft. Jeder Mensch ist von Geburt her ein Kanaaniter. Das heißt, ein Gottloser, ein in Sünde verkaufter. Ich habe schon oft erklärt, wisst ihr, für mich, es gibt viele Theorien. Man kann in der Schrift manches so sehr, gestehe ich zu. Aber etwas ist unbestritten, dass der Mensch als bösartiger Sünder geboren wird. Es gibt keinen normalen Grund, dass ein angeblich unschuldiges Kind, wenn es in der Wiege geboren wird, dass ein Kind solche Tobsuchtsanfälle kriegt. Und habt ihr jemals ein Kind gesehen, das keine Tobsuchtsanfälle kriegt? Ich habe noch keins gesehen. Ich kenne nur kleine Kinder, die toben. Mit einer unbeschreiblichen Wut. Was ist das? Das ist hier das, was die Bibel hier beschreibt. Sie sind von der Geburt Kanaaniter. Römer 5, sagt ab Vers 11, es ist etwas ganz Einfaches. Sie sind mit Adam gestorben. Das heißt, in dem Moment, wie Adam starb und Eva, ist der geistliche Tod des Menschengeschlechts eingebrochen. Und jeder Mensch, der jetzt geboren wurde, von Adam und Eva, hat es geerbt, diesen geistlichen Tod. Und aus dem Grund kann man behaupten, jeder Mensch ist von Geburt an Kanaaniter. Ist genauso, wie es hier steht. Jetzt erklärt es Gott und sagt, jeder Mensch ist ein Kanaaniter. Dein Vater war ein Amoriter und deine Mutter eine Hethiterin. Das sind zwei Sorten von Sünder. Ich sage es jetzt einmal so, man kann es jetzt auslegen. Das eine die Erbsünde und das andere die Sünde, die hervorbricht. Darum hat das Kreuz auch zwei Balken. Zwei Formen der Sünde, die Sünde und die Sünden. Das ist das, was uns von der Erbsünde her vom Vater und Mutter mitgegeben wurde. Eine Sünde Natur und der Hand zum Sündigen, sagt jeder. Und das muss man einfach sehen. So hart zieht Gott die Menschen. Und aus dem Grund hat er vorher in unserem Text dieses alte Jerusalem ausgelöscht. Hat gezeigt, dass sie geistlich tot sind, hat sie umgebracht und das Feuer drüber gelassen, weil sie keine Nitter sind. Sie sind geistlich tot. Weil sie letztendlich von den Amoritern und von den Hethitern stammen. Tiefstes Heidentum. Mit deiner Geburt war es also. Und zwar, das ist jetzt die Geburt, als sie hier geboren werden, als Mensch. Am Tage, da du geboren wurdest, ist deine Nabelschnur nicht abgeschnitten worden. Das heißt, die Verbindung zu der Sünde, letztendlich zu der Erbsünde, ist nie abgeschnitten worden. Das heißt, die Verbindung ist geblieben. Du bist auch nicht im Wasser gebadet worden zu deiner Reinigung. Das heißt, es ist nie gereinigt worden. Aus dem Grund gibt es keine guten Menschen, sondern nur böse. Kein Mensch ist gut. Auch die Fassade, das schöne Lächeln und das alles, ist im Prinzip wirklich hinter der Kulisse böse. Ich habe zu meiner Frau gesagt, wir hatten mal eine Sekretärin, die war menschlich, sag mal, die hatte ein sehr hohes Niveau gehabt. War sehr anständig, sehr, sagen wir mal, ein bisschen, wie sagt so, penibel und war nur von auserwähltem Benehmen rundum. Und ich habe zu meiner Frau dann mal eines Tages gesagt, du, die Frau, die brauche ich gar nicht zu evangelisieren, das ist sinnlos, die ist dermaßen gut, die ist menschlich so edel, die komme ich gar nicht dran. Aber dann kam die Stunde, ich habe es ja schon mal erzählt, wo ich die hab toben sehe. Genauso wie die Kinder, war genau das Gleiche, das hast du wieder gesehen. Mein alter Hautarzt hat immer gesagt, was drin ist, kommt raus, und das kommt raus. Du hast nur warten müssen lang genug, bis die Gelegenheit war, und hast das genauso herausgekommen, dass das, was hier beschrieben wird, in ihr drin gesteckt ist. Die Nabelschnur ist nie abgeschnitten worden. Die Verbindung zu der Erbsünde war die ganze Zeit da. Auch diese Frau ist nie gereinigt worden, es war nur Fassade. Und solange das da ist, hast du Menschen, die da außerhin nett, freundlich, lieb sind. Du musst nur auf den richtigen Knopf drücken. Das heißt, du musst sie nur dort erwischen, wo es gilt, und dann siehst du, was wirklich drin ist. Dann kommt die Explosion. Und so ist der Mensch. Du bist auch nicht im Wasser gebadet worden zu deiner Reinigung. Man hat dich weder mit Salz gerieben, noch in Windeln eingewickelt. Jetzt kommt das Entscheidende. Salz ist in der Bibel ein Zeichen für das Gericht und auch für Reinigung. Das heißt, nie Reinigung durch Gericht geschehe. Das heißt, man hat es nie versucht anzugehen. Man hat es nie gebessert. Man hat das Kind, das geboren wurde, diesen Sünder, nie gewaschen. Man hat ihn auch nie eingewickelt. Man hat sich nie um ihn gekümmert. Das ist genau das, was da Jesus sagt. Sie sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dahingegeben ihre Sünde, so ist der Mensch. Niemandes Auge hat Mitleid mit dir gehabt. Das ist das Brutale. Im Prinzip hat, ich sag's mal so, der Mensch im tiefsten Grunde mit dem anderen gar kein Mitleid, das sind so Anwallungen, aber im tiefsten Grunde ist jeder Bestie. Das muss man einfach sehen. Dass er dir etwas derartiges erwiesen und sich über dich erbarmt hätte. Psalm 49, Vers 8 und 7 sagt, das geht ja auch gar nicht. Weil kein Mensch den anderen erlösen kann. Keiner hätte was tun können für den anderen. Von daher war es ausgeschlossen. Sondern du wurdest auf das Feld hinausgeworfen. Matthäus 13, das vierfache Ackerfeld, hingeworfen auf dieses Feld. Und die Bibel sagt, du warst so verachtet, so war dein Leben vom Tag deiner Geburt. So ist der Sünder, der geboren wird in Sünder. Jetzt kommt das vierfache Ackerfeld. Jetzt beginnt Gott dieses elende Feld, wo der Sünder drauf liegt, mit vier verschiedenen Arten zu besäen. Und zwar, das ist ganz einfach. Eigentlich der Same immer das gleiche Wort Gottes und Gott sät immer gleich. Aber dieses Feld bringt jetzt vier Reaktionen hervor. Ich muss es vielleicht so formulieren. Gott besät es nicht vierfach, sondern es bringt vierfache Reaktion hervor. Nämlich, dreimal endet es in der Katastrophe und einmal geht es auf, indem es fruchtbar wird. Da ist das vierfache Ackerfeld perfekt. Und jetzt versteht er. Gott sagt, so ist Jerusalem. So ist der Mensch. Aus dem Grund, als die Kinder Israel hier das Land einnehmen, wird dieses Jerusalem, das damals stand, verbrannt und die Menschen werden umgebracht. Da zeigt Gott an, das alte Jerusalem, so wie es hier in Hesekiel 16 geschrieben steht, ist tot in Sünde, ist aus Kanaan, lebt in Sünde, hat eine Nabelschnur, die zurückreicht in die Erbsünde Adams, ist voll Schmutz, nie gereinigt, ist bösartig, ist immer mitleidserregender Zustand, hat kein guter Hirte und ist von der Sekunde der Geburt an, ist es so. Das ist wichtig. Es wurde nicht, der Mensch wird nicht böse, der Mensch ist böse. Und wenn jetzt ein Mensch ein gutes Umfeld hat, dann wird er ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter. Das kommt aufs Umfeld an. Das ist nur die Rahmenbedingung. Aber der Mensch selber ist gleich bösartig und gleich schlecht hinter der Kulisse. Ob er jetzt ein besserer oder ein schlechterer Weg geht in dieser Welt. Jeder fährt in die Hölle. Das muss uns klar sein. Jeder ist verloren. Und zwar, weil jeder in dem Zustand ist. Und aus dem Grund kann Gott gar nicht anders, weil er heilig ist, als dass er Jerusalem in seinem alten Zustand verbrennen lässt und alle umbringen. Das heißt, er zeigt das Gericht des geistlichen Todes über diese Stadt, über diesen Zustand. Ist überhaupt keine Frage. Wenn du das dann siehst, und was Gott dann tut, das heißt dann Vers 6, da ging ich an dir vorüber. Und sah dich, und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Das ist auch das, was man in der Bibel diese Auserwählung meint. Das heißt nicht, dass Menschen vor Grundlegung der Welt, die eine für den Himmel und die andere für die Hölle, vorherbestimmt sind. So ein Gedanke kennt die Bibel nicht. Das kann man nur hineinlesen. sondern da heißt es, ich ging an dir vorüber und Gott sah dich. In dem Moment sieht Gott den Sünder, ist ein Blute zappeln, heißt es hier, und sprach zu dir, als du in deinem Blute da lagst. Jetzt kommt der lebendige Gott, das ist das Interessante. Kein Mensch kann sich retten. Jeder Mensch ist bitterböse und bösartig und will auch gar nicht gerettet werden von Natur aus. Und jetzt kommt Gott und sieht den Menschen in seinem Elend, dieses alte Jerusalem, und jetzt kommt das Entscheidende, was es überhaupt gibt. Gott sieht das Elend. So wie er das Elend der Kinder Israel in Ägypten gesehen hat. Und jetzt sagt Gott etwas Ungeheures und sagt zu dem Menschen, du sollst leben. Das heißt, jetzt beginnt das, was bei ihrer Rettung beginnt. Gott spricht durch den Heiligen Geist den Sünder an und sagt, du bist tot, aber du sollst leben. Das heißt, Gott handelt, nicht der Mensch. Gott handelt und in dem Moment wiederholt sogar, und aus zwei oder drei Zeugen Mund besteht jedes verbindliche Rechtshandel Gottes. Und das ist der Grund, warum die Schrift sagt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist dieses universelle Evangelium. Gott will alle retten, obwohl sie nicht alle retten lassen. Das sind zwei Paar Stiefel. Gott will, aber es lassen sie nicht alle. Er sagt hier, ja, zu dir in deinem Blute sprach ich, das heißt zu dem geistlich Toten, du sollst leben. Jetzt heißt es, Vers 8, als ich nun an dir vorüberging und dich sah, das müsst ihr mal den Zusammenhang sehen, das ist ein ganz feines Schattenbild. Gott geht vorüber. Wisst ihr, was Passa bedeutet? Das Vorübergehen Gottes im Zorn. Er zeigt hier, obwohl der Mensch da liegt, ist sein Blut, ist seine Sünde, ekelerregend, müsste Gott eigentlich mit dem Gericht, so wie er es im Richter 1, Vers 8 in unserem Text macht, auf den Menschen losgehen im Gericht. Aber Gott geht vorüber. Bereits ein Bild aufs Passa. Das heißt, Gott geht vorüber. Und er sagt vorher, du warst nackt und bloß in Sünde. Sünde muss bedeckt werden. Wenn ihr die Schrift kennt, wisst ihr, Sünde muss sofort bedeckt werden. Aus dem Grund hat Gott Adam und Eva sofort Röcke gemacht, um Blut zu vergießen, um anzuzeigen, Sünde muss bedeckt werden. Darum haben wir auch Blut teilweise mit Erde bedecken müssen in der Heiligen Schrift. Und er zeigt dir, du bist nackt und bloß. Das heißt, du bist vor Gottes Auge nackt. Und die Nacktheit, das Gefühl der Nacktheit entstand erst durch den Sündenfall. Das gab es vorher nicht. Das heißt, er zeigt hier an dem Schattenbild, 1. Mose 3, Vers 17 ist passiert. Du bist nackt, das heißt, du empfindest deine Nacktheit, du bist tot. Schon Zeichen deines geistlichen Todes. Und deine Sünde liegt bloß, du musst bedeckt werden. Deine Sünde muss bedeckt werden, nämlich durchs Blut Jesu. Das wissen wir von der Schrift, aber das ist hier noch schattenbildlich. Und Gott geht vorüber und sagt so, und jetzt, sagt er, jetzt bricht, Vers 8, die Zeit der Liebe. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Das heißt, Gottes Herr Liebe geht hin und versucht, diesem elenden Geschöpf Mensch zu helfen, indem er eine vollkommene Erlösung schafft. Perfekte Erlösung, wo jeder Mensch gerettet werden kann und jeder Mensch vollkommen wiederhergestellt werden kann. Das tut Gott durch seine Liebe. Das heißt Vers 8, und jetzt muss man einfach ein Schattenbild das verstehen. Da breitete ich meine Decke über dich und bedeckte deine Blöße. Mit dem Blut Jesu Christi deckt Gott die Sünde zu. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dann deckt Gott seine Sünde zu, wie wenn er nie gesündigt hätte. Das ist auch der Grund, ihr müsst euch immer das sehen. Es gibt Lehren, die sagen, wenn du dich bekehrst, dann musst du in die Seelsorge. Und dann musst du alle Sünde ausbekennen und wehe, du vergisst eine und dann vergibt der Gott die bekannte Sünde. Das ist falsch. So, die Bibel sagt, wenn ein Mensch kommt und dieses Liebesangebot Gottes annimmt, das heißt im Glauben, wenn Gott ihn anredet, wenn Gott wirklich handelt, dann darauf reagiert, wenn Gott zum Menschen sagt, jetzt will ich dich retten und die Stunde ist gekommen und der Mensch reagiert drauf, dann sagt die Bibel ganz klar, und ich denke, es ist von letzter Bedeutung, dass der Mensch im Grundprinzip gar nichts tun kann. Er ist erledigt. Er kann überhaupt nichts tun, wie drauf reagieren und letztendlich das Blut seine Sünde bedecken lassen. Mehr kann er nicht tun. Er kann nichts tun. Er kann es nur annehmen im Glauben. Und in der Sekunde bedeckt das Blut seine Sünde. Und in dem Moment, wie das Blut seine Sünde bedeckt, ist die Blöße zugedeckt. In dem Moment ist ein Mensch zum Glaube gekommen, und jetzt sehen wir die ganzen Schritte, die sich dann vollziehen, sobald das Blut bedeckt. Wenn aber das Blut nicht bedeckt, dann schön ist. Es muss bedecken. Und ich denke einfach, das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt. Diese Decke, die zudeckt, die kannst du verfolgen vom 1. Mose 3 an, wo der Same des Weibes, wo ein Mensch geboren werden muss. das Blut vergossen werden kann. Dann siehst du es beim Opfer von Kain und Abel, wo letztendlich der Abel Blut vergießt. Das ist wieder die Decke des Bluts. Das Blut ist, die letztendlich zudeckt. Vom Passalam. Du kannst in Richterei gehen, in dieses Opfer auf dem Feld. Du kannst durch die ganze Bibel durchgehen, durch die Opfervorschriften. Du findest immer wieder der gleiche Gedanke. Das Blut ist es, was letztendlich alles bewirkt. Das Blut deckt meine Sünde zu. Ich denke, es ist von letzter Bedeutung. Ich kann mich erinnern, in der Erweckungszeit, ich bin in der Erweckungszeit zum Glauben gekommen. Da haben die Gläubiger oft gebetet und bedeckt meine Sünde mit deinem Blut. Hörst du nicht mehr, schreie Erweckung. Das war so ein typisches Gebet der Erweckungszeit. Bedeck meine Sünde mit deinem Blut. Die haben begriffen, was es heißt. Deck es zu. Und das Blut Jesu Christi deckt die Sünde zu. Wisst ihr, was es heißt? Wenn Gott dann meine Sünde sieht, was sieht er? Wenn er auf meine Sünde sieht. Drüber das Blut. Das kennen wir aus dem Kirchenlied. Wo Christi Blut beständig schreit, Barmherzigkeit. Genau das passiert dann. Das heißt, in dem Moment, wenn Gott den bekehrten Sünder anguckt, sieht er nicht den Sünder, sondern das Blut. Und in dem Moment ist Friede mit Gott. Das ist der entscheidende Akt, der geschieht. Versteht ihr? Und das ist auch der Grund, warum es überhaupt nicht darauf ankommt, ob ein Mensch gut ist, ob ein Mensch schlecht ist, was er tut. Sondern es ist nur entscheidend. Eine echte Bekehrung ist was ganz Einfaches. Da ist ein wirklich geistlich Toter, der absolut wirklich tot ist. Und der das einzieht und dann von Jesus seine Sünde bedecken lässt. Aus. Das ist alles. In dem Moment kommt jemand zum Glauben. Ich schwur dir auch und machte einen Bund mit dir. Das ist der neue Bund. Und die Bibel sagt ganz klar, wie ist der neue Bund? Der neue Bund in meinem Blut. Matthäus 26. Spricht Gott der Herr. Und du wurdest mein. Jetzt haben wir genau die Schritte einer Bekehrung. Wir haben vorher das Bild des geistlichen Todes, haben wir die Schritte der Bekehrung. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, bedeckt der Herr Jesus mit seinem Blut seine Sünde. In dem Moment sagt Gott der Vater, jetzt bist du mein. In dem Moment werde ich ein Gotteskind, da werde ich in einem Geist zu einem Leib getauft. Da bekomme ich den Geist der Sohnschaft. Sobald die Sünde bedeckt ist, kommt der Heilige Geist in mein Herz. In derselben Sekunde gehöre ich dem Vater im Himmel, dann gehöre ich zur Familie Gottes, dann bin ich wiedergeboren. Da habe ich dich mit Wasser gebadet und dein Blut von dir abgewaschen. Und das ist der entscheidende Punkt. Reinigung durch Jesu Blut. Offenbarung 7,14. Sie haben ihre Kleider gewaschen und helle gemacht im Blut des Lammes. In dem Moment wäscht mich der Herr Jesus, so wie mir hier jemand mit Wasser gewaschen hat, wäscht er ihn ab durch das kostbare und teure Blut Jesu und durch rein. Und dann passiert's. Und dich mit Öl gesalbt. In der Sekunde kommt der Heilige Geist in mein Herz. In der Sekunde kommt letztendlich der Geist der Sohnschaft über mich und salbt mich und ich werde wiedergeboren. Das passiert im Bruchteil einer Sekunde. Alles bei der Wiedergeburt. Ich habe dich mit bunt gewirkten Kleidern bekleidet. Jetzt zieh ich die Kleider des Heils an. Nimm das schmutzige Kleid der Ungerechtigkeit, sondern zuerst das Kleid, wo ich gewaschen werde im Blut des Lammes, das weiße Kleid und dann die bunt gewirkte Kleider. Das Bild für das vollkommene Opfer, für die ganze Fülle der Erlösung wird mir angezogen. Und dir Schuhe angezogen von Seehundsfällen. Seehundsfälle war das, was teilweise die Stiftshütte bedeckt hat. Der Stoff, du kriegst dann neue Schuhe, ein neues Wesen, ein neuer Wandel, dann wird alles neu. Ich habe dich mit feiner weißer Baumwolle angetan, gereinigt im Blut des Lammes, diese weißen Kleider, und dich in Seide gehüllt, ein kostbares neues Wesen. Ich zierte dich mit königlichem Schmuck. Das ist das neue Wesen in Christus, was Gott gibt. Ich legte dir Spangen an die Arme und so weiter. Und jetzt beschreibt er das Ganze. Und der Höhepunkt ist wieder 13 in der Mitte. Dein Kleid, das Kleid der Gerechtigkeit war von feiner weißer Baumwolle. Das ist die Reinigung. Von Seide und Buntwirkerei. Das ist diese Herrlichkeit des neuen Wesens, das dann hervorstrahlt. Und wenn du das siehst, die Bibel sagt jetzt auch, in Vers 11, und ich zierte dich mit köstlichem Schmuck. Das heißt, Gott schmückt jetzt, hier ist ein Bild, wie man im Orient geschmückt hat. Und er zeigt jetzt Schmuck. Ich lege dir Spangen an die Arme, eine Kette um deinen Hals, ich lege dir einen Ring an deine Nase, Ringe an deine Ohren, setze dir eine Ehrenkrone auf das Haupt. So wie man hier wahrscheinlich eine Braut im Orient geschmückt hat, müsst ihr mal nachgucken, da gibt es Bilder, wo du siehst, wie im Orient eine Braut für den Brauttag geschmückt wurde. So letztendlich schmückt Gott, wie im Orient das dann als schön gegolten hat, schmückt Gott einen Menschen, und das ist jetzt interessant, er schmückt ihn so, dass er dann für seine Mitmenschen als schön empfunden wird, und zwar vom Wesen her. Es heißt hier dann, du aßest Semmel, Honig und Öl. Semmel, also die ganze Speiseopfer und das ganze ist das neue Wesen. Das ist das Wesen Jesu Christi. Honig ist das Wort Gottes, Öl ist in der Regel ein Bild auf der Heilige Geist. Das heißt, ein neues Wesen, das vom Wort Gottes her gespeist wird und durch der Heilige Geist lebendig gemacht wird, das ist jetzt meine neue Speise. Ich sitze mit meinem neuen Wesen über der Bibel und der Heilige Geist macht es mir lebendig und so werde ich gespeist. Das ist meine neue Speise. Er sagt Bibel, wenn so jemand speist, dann wird er überaus schön und praktisch es bis zur Königswürde. König und Priester vor Gott, das geschieht bei der Wiedergeburt. Und dein Ruhm erscholl unter den Heiden. Das Evangelium verkündigt auf dem ganzen Erdball. Das ist das Programm Gottes gewesen. Da steht ganze Heilsblatt der Erlösung in kurzgefassten Worten beieinander. Denn sie war ganz vollkommen. Die Erlösung Jesu Christi ist vollkommen, auch für jeden Menschen. Infolge des Schmuckes, welchen ich dir angelegt hatte. Spricht Gott der Herr. Wisst ihr, dieser Punkt, den wir jetzt hier erreicht haben, wisst ihr, wo der Punkt ist? Am Ende vom Buch Josua. Dort hast du das Land des Glaubens eingenommen. Dort hast du Sieg über Sünde, hast deine Berufung in der Fülle angetreten. Und jetzt beginnt eigentlich der Kampf um Vers 15. Und das Buch Richter setzt in Vers 15 in der Tiefe, das ganze Buch, jetzt nicht unser erstes Kapitel, sondern das gesamte Buch, das ist ja nun ein Übergang von Josua zu Richter, das ganze Buch Richter geht um Vers 15. Dort heißt es, du aber verließest dich auf deine Schönheit und buhltest auf deine Berühmtheit hin und gossest deine Buhlerei aus über jeden, der vorüberging und wurde sein. Und Buhlerei ist im Altertum religiöse Prostitution gewesen. Das heißt zu Deutsch, die Gemeinde, die von Gott so geschaffen wurde, begeht Sünde. Und zwar nicht jetzt das, was mir unter Sünde versteht, wo dir jetzt eine Sünde passiert als Gläubiger, sondern wo das Fleisch kommt, sondern die Ursünde der Gemeinde, und um das geht es auch im Buch Richter. Die Sünde, die schlimme Sünde, wo die Gemeinde zu Fall bringt, ist die geistliche Sünde. Die geistliche Unzucht. Und um die geht es im Buch Richter. Da geht es um den Kampf, um diese geistliche Buhlerei, dass die nicht geschieht. Und das ist letztendlich, um was es hier geht. Ich möchte nochmal lesen, in 1. Korinther 6 nochmal zusammenfassen, von diesen zwei Bildern aus dem Hesekiel. Wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht ererben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde, noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Solche sind etliche von euch gewesen. Siehe Hesekiel Vers 1 von Kapitel 16. Und jetzt sagt er, aber ihr seid abgewaschen. Ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus und in dem Geist unseres Gottes. Damals genau das Programm. Wir haben die zwei Bilder. Jerusalem ist ein Urzustand, da lässt Gott in Richter 1, Vers 8 das Gericht drüber gehen, ist der geistliche Tod, in Hesekiel 16, Vers 1 wird es beschrieben, und dann zeigt er Schritt für Schritt, wie eine Wiedergeburt geschieht. Und das ist das, was hier in 1. Korinther 6, von 9 bis 11 zusammengefasst ist. Die alte Bibel hat gesagt, weil es einst hat früher Weiland geheißen. Und er hat gesagt, der Weilandszustand. Das ist Hesekiel 16. Und dann der neue Zustand, die Errettung in Christus Jesus. Und um das geht's. Und diese Bilder der Errettung, das muss man einfach sehen. Ich möchte die nur streifen. Aber etwas ist klar, dieser geistlich Tote, der hier beschrieben ist im Buch Hesekiel, Römer 8, Vers 10, und dieser geistliche Tote, was uns im Buch Richter ja zeigt, von dem heißt es in Römer 8, Vers 10, wenn aber Christus in euch ist, das heißt, wenn der Herr Jesus in mein Herz gekommen ist, wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot, um der Sünde willen, aber der Geist ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Das heißt, der Mensch lebt geistlich. In dem Moment bist du nicht mehr geistlich tot, sondern du lebst. Und das ist der entscheidende Punkt. Wenn der Wiedergeburt kommt, mit der Bedeckung der Sünde durchs Blut Jesu, mit dem Abwaschen der Sünde, mit dem Begleiter, mit diesem Kleider des Heils, kommt Leben hinein in den Menschen. In dem Moment lebt ein Mensch. Und jetzt kommt was ganz, ganz, ganz Schwieriges. Ein Gläubiger kann sündigen, das ist keine Frage. Also ich weiß nicht, vielleicht bin ich unnormal. Ich habe bis heute noch gar keinen Tag gehabt, solange ich lebe, wo ich am Ende eines Tages sagen konnte, jetzt ist mir gar nichts passiert. Weder in Gedanken, Worten, Werken ist nichts passiert. Nicht einmal irgendetwas, wo ich nicht nötig gehabt hätte, der Herr zu bitten, reinige mich durch dein Blut. Oder bin ich unnormal oder ist der Normalzustand? Aber ich glaube eher, dass der Normalzustand ist vom Menschen. Aber etwas ist klar. Ich habe es schon oft erklärt. Ein Jagdhund jagt, ein Schoßhund sitzt auf dem Schoß. Ein Hirtehund hütet, zum Beispiel Schafe. Und ein Wiedergeborener lebt. Wenn du bei einem Menschen, der sagt, er ist gläubig, nie Leben siehst, dann lebt er auch nicht. Sag ich jetzt einmal ganz einfach. Du siehst automatisch Leben. Leben aus Gott, du musst gar nicht groß überlegen, ob jemand gerettet ist. Du wirst nach kurzer Zeit sehen, ob er Leben aus Gott hat, ob was da ist. Das ist entscheidend. Er lebt. Und hier, die Blöße Adams, diese Nacktheit der Sünde, das müssen wir dazu Psalm 32 lesen, um das Bild nochmal zu verstehen in der Tiefe. 32,1. Wohl dem, dessen Missetat vergeben, jetzt kommt's, und dessen Sünde bedeckt ist. Durch was bedeckt? Durch Jesu Blut. Darum wieder das Bild. Und wenn er dann lest im Epheser 5, Vers 26, gewaschen mit Wasser, das ist genau das, was hier passiert ist, gewaschen mit reinem Wasser, auf dass er sie heiligte, nämlich die Gemeinde des Neuen Jerusalem, nachdem er sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Titus könnt ihr es nachlesen. Bei der Wiedergeburt geschieht diese Reinigung. Offenbarung 7, Vers 14 sagt, gewaschen im Blut des Lammes. Epheser 1, Vers 13 sagt, in dem Moment, wie wir zum Glauben kamen, wurden wir wieder geboren durch den Heiligen Geist. Der Geist der Sohnschaft kam in uns. Steht im Römerbrief. Letztendlich Römer 3. Johannes 3. Und die Bibel sagt letztendlich, es ist dieser Geist, der in uns kam, letztendlich als wir gläubig wurden. Und die Bibel sagt, sie wurde in der Sekunde versiegelt mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat uns versiegelt. Römer sagt, es war der Geist der Sohnschaft. Johannes 3 sagt, es war die Wiedergeburt. Der Heilige Geist. Und Öl ist immer ein Bild auf der Heilige Geist. Das ist genau das, was geschah. Das Kleid der Gerechtigkeit. Könnt ihr nachlesen, Offenbarung 19, Vers 18, die Bibel, das Kleid, das weiße Kleid sind die Gerechtigkeit der Heiligen. Das heißt, es ist gewaschen im Blut des Lammes. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Das ist letztendlich dieses Kleid. Weiß, also ihr versteht, ich habe immer aus von 1. Korinther 6 ableitend nochmal die Bilder aus dem Hesekiel. Das Weiße, in Jesaja 1, 18 steht, wenn eure Sünden blutrot sind, werden sie schneeweiß werden. Das ist das, was Gott macht. Man hat das Bild gesehen, wie elend das Jerusalem da lag, das Alte, wie elend Sünde ist, wie Gott sie dann wäscht. Das Wesen Gottes Gold, siehe Stiftshütte, alles aus Gold. Außer was? Außer der Boden. Wisst ihr, warum der Boden letztendlich nicht aus Gold ist? Weil das das Wesen ist, wo Gott es drauf baut. Das ist das Alte, der abgebrannte Boden Jerusalems. Das ist unsere alte Natur, die einfach noch da ist. Und es steht in silbernen Füßen drauf und Silber ist ein Bild für das Wort Gottes. Und dann beginnt das reine Weiße, das Heilige. Das heißt, Gott baut durchs Wort Gottes, so lässt es uns verkündigen, auf diesem gerichtsreifen Leben des Menschen baut er seine heilige Stadt. Und das ist genau das Bild, das uns hier begegnet. Silber könnt ihr nachlesen, Wort Gottes, Psalm 12, 7. Semmels neue Wesen, 2. Korinther 4, 16. Einfach, dass man so ein bisschen einen Eckpfeiler kriegt. Also ihr müsst nochmal in Ruhe lesen, ich möchte es nur anreißen. Darum werden wir auch nicht entmutigt, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Das ist das neue Wesen. Was hier versinnbildlich ist durch diese Semmel. Honigswort Gottes, Kolosser 3, 16, das Wort Gottes wohne reichlich in euch. Man kann es, manche haben es übersetzt unter euch. Der neue Schlachter haben wir es wieder mit in übersetzt, das heißt in uns. Dass man das Wort Gottes aufnimmt. Heiliger Geist, Öl, wandelt im Geist. Wir haben den Geist der Sohnschaft, wir können dem Geist wandeln. Und dann sagt Bibel, das war vor Gott schön. Wenn ihr sehen wollt, wie Gott die Gemeinde sieht in ihrer Schönheit, dann müsst ihr Psalm 45 lesen. Dort heißt zum Beispiel, hochinteressant, schön war die Königstochter drinnen. Die Schönheit eines Menschen, der bekehrt ist, ist innerlich. Und das strahlt dann nach außen aus. Das ist das, was der Mensch, was dann ein Gläubiger normalerweise anziehend von anderen Menschen macht, weil er etwas hat, das der andere nicht hat. Christus in uns, das strahlt dann aus. Das ist auch das, was man nennt, das verwandelt werden in Jesu Bild. Und Offenbarung 1, Vers 5 sagt, er hat uns zu Königen und Priestern gemacht. Er hat uns diesen vollkommenen Schmuck gegeben. Und das ist genau das, was die Bibel sagt. Es gibt diesen Zustand vorher, diesen Zustand hinterher, wüst, hässlich vorher, schön in den Augen Gottes, kostbar nach der Bekehrung. Epheser 5, 8. Denn ihr wart ein Finsternis, nun aber seid ihr Licht. Jetzt kommt der entscheidende Punkt für den Vers. Im Herrn. Ich bin immer nur gewaschen in Christus. Ich bin immer nur Königskind in Christus. Ich bin immer nur bedeckt von meiner Sünde her in Christus. Das hängt immer alles davon ab, wie ich zum Herrn Jesus stehe. Das ist der entscheidende Punkt. Ein Stund jetzt. Galater 4, 26, hier wird das Schattenbild, das wir auch benutzt haben, nochmal erläutert. Das obere Jerusalem ist frei. Das ist unsere Mutter, das himmlische Jerusalem. Das irdische Jerusalem, das haben wir vorher gelesen, ist von der Sündenatur geknechtet. Und das himmlische Jerusalem, das ist 1. Korinther 3, 16, ihr seid im Tempel des Heiligen Geistes. Hier haben wir genau die zwei Bilder. Der Zustand vor der Bekehrung und der Zustand nach der Bekehrung. Wenn man jetzt hineingeht in den Hesekiel, um nochmals in der Tiefe zu verstehen, was es mit diesem neuen Jerusalem zu tun hat, dann wird das im Kapitel 40, 41 bis 47, in diesem ganzen Kapitel wird jetzt beschrieben. Ich nehme jetzt nur Einzelpunkte heraus, ging so weit. Du könntest 10 Jahre predigen über Hesekiel 40 bis 48. Wär möglich. Das ist das ganze Evangelium drin. Die ersten 5 Verse. Im 25. Jahre unserer Gefangenschaft, am Ende des Jahres, am 10. Tage des Monats, am 14. Jahre, nachdem die Stadt erobert worden war, eben an dem Tage kam die Hand des Herrn über mich und führte mich dorthin. Jetzt hast du schon so eine Fülle von Symbolik, dass du eine Show führen müsstest. 25. 5 mal 5. Alles Gnade. Am Anfang des Jahres, der Beginn ist 10. Das ist 5 mal 2. 5, die Gnade führt zu 2 zur Gemeinschaft und 10 ist immer die Zahl der Verantwortung in der Bibel. Das heißt, aus lauter Gnade rettet mich Gott, führt mich in seine Gemeinschaft. In dem Moment habe ich ein Leben der Verantwortung, dass ich mich Gott lebe. Das ist die Zahl 14, 14 Jahre. 2 mal 7. 2, die Gemeinschaft führt zu 7, 7 zur Zahl Gottes, zu diesem göttlichen Weg. Und dieser göttliche Weg, der hier jetzt erklärt wird, wo führt er hin? 2, in göttlichen Gesichten führte er mich ins Land Israel, ließ mich nieder auf einem sehr hohen Berg, auf dessen Südseite war etwas wie der Bau einer Stadt. Jetzt hast du Jerusalem. Aber jetzt hast du nicht mehr das alte Jerusalem, das vorher bei uns im Richter zerstört wurde. Der Beginn von Hesekiel, jetzt hast du der Schluss von Hesekiel. Also der Nachfolgeteil. Jetzt hast du das neue Jerusalem. Jetzt siehst du, wie das neue Jerusalem, wenn man es bildlich darstellen würde, vor Gott her aussieht. Jetzt hast du diesen Bau. Wieder in Israel, das Heil kommt aus den Juden. Dorthin führte er mich. Und siehe, da war ein Mann, der sah aus, als wäre er von Erz. Und Erz ist in der Bibel ein Bild fürs Gericht. Wiederum das Zeichen. In diese Stadt gebe nur ein, indem man Richter 1, Vers 8 erlebt, das Selbstgericht, indem man zugibt, dass man geistlich tot ist, dass man absolut tot ist und die Erlösung nötig hat. Ist genau das, was hier gemeint ist. Er hatte eine leinerne Schnur in der Hand und eine Messrute und er stand unter dem Tor. Wenn Gott dir begegnet, dich in diese Stadt führt, dann passiert es immer im Tor. Welches Tor? Welches die Tür? Der Herr Jesus. Keine Frage. Es gibt nur einen Eingang in diese Stadt, nämlich der Jesus. Der Mann sprach zu mir, Menschensohn, schau mit deinen Augen und höre mit deinen Ohren und fasse zu Herzen alles, was ich dir zeigen werde. Das werden wir jetzt tun, jetzt werden wir hineingucken in diese Stadt. Denn du bist hierher gebracht worden, dass dir solches gezeigt werde. Alles, was du sehen wirst, sollst du dem Haus Israel verkündigen. Das heißt, was wir jetzt sehen werden nachher, das sollen wir verkündigen, der Gemeinde. Wisst ihr, wir haben nichts zu verkündigen. Das ist auch ein Teil davon. Richter 1, Vers 8. Das Gericht über die Sünde, das Gericht über den Sünder, der geistliche Tod, ist ein Teil. Aber der Gemeinde soll ich der zweite Teil verkündigen, was das Haus nämlich bedeutet, die Gemeinde. Jetzt heißt es Vers 5, und siehe, da war eine Mauer außerhalb rings um das Haus her. Ich soll es mir zu Herzen fassen, und vor allem etwas, da ist eine Mauer. Das ist ein Unterschied zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Das ist Absonderung von der Sünde, Absonderung von der Welt, Absonderung aber auch vor allem von Religiösem. Zwischen Evangelium und Religion ist ein Riesenunterschied. Das ist wie Tag und Nacht. Es ist oft so, Leute, die so religiös sind, bekehren sich nie. Nie! Die leben die ganze Zeit in ihren religiösen Gefühlen. Aber am ersten bekehrt sich ein gottloser Sünder. Wenn der mal erkennt, dass er genauso ist, wie Jerusalem dort im Blute lag, dann bekehrt er sich. Es gab einen Vater, der hatte zwei Söhne. Auf dem Totenbett betet er. Und betet die ganze Zeit für seinen guten Sohn. Da sagt die Frau, Mann, der denkt, der war schon verwirrt vom Todeskampf. Sagt, du betest für den Falschen. Du betest für deinen älteren Sohn. Das ist doch der Anständige. Du musst für den anderen beten, der in Sünde lebt. Sagt er, nein. Sagt er, für den bete ich nicht, sagt er. Der lebt in Sünde und der weiß, dass er sich bekehren muss. Der weiß, dass er ein Sünder ist. Aber mein Sohn, der Anständige ist, der Bürgerliche, für den muss ich beten, weil er gar nicht weiß, dass er ein Sünder ist. Der Mann hat es begriffen. Das ist genau das, was hier letztendlich auch gezeigt wurde. Das ist ein Unterschied. Ein Unterschied zwischen dem, der Gott dient und dem, der nicht dient. Und es hat mit dem Erz begonnen. Und jetzt sagt Hesekiel 43, Vers 10, letztendlich, du aber Menschensohn, beschreibe dem Haus Israel, das heißt den Gläubigen, dieses Haus, wenn sie sich ihre Missetaten schämen, so lass sie den Plan messen. Das heißt, beschreib dieses Haus und es wird zur Buße führen, das ist keine Frage. Die Bibel erwartet, dass wenn man das beschreibt, dass es zur Buße führt. Hesekiel 40, Vers 6. Und er ging zu dem Tor gegen den Aufgang der Sonne. Das ist jetzt interessant. Er stieg dessen Stufen hinan und maß die Schwelle des Tores, eine Rute breit und eine jede Schwelle eine Rute breit. Da steht die Zahl 1. Es gibt nur einen Weg in den Himmel. Es gibt nur einen Weg zu Gott. Das ist das, was der Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das ist dieses Tor, das ins neue Jerusalem hineingeht. Das ist der Aufgang der Sonne, wenn mir die Sonne der Gerechtigkeit aufgeht. Das zeigt die Bibel hier ganz klar an. So kommt man in diese Gemeinschaft mit Gott, in dieses Haus hinein. Vers 9. Er maß die Halle des Tores, 8 Ellen und ihre Pfeiler. Und 2 Ellen die Halle des Tores lang nach innen zu. Das heißt, da steht die Zahl 8 und die Zahl 8 ist die Zahl der Neuschöpfung. Das ist ganz einfach. Am 8. Tag wurde das Kind beschnitten. Bild für die Wiedergeburt. In der Arche waren 8 Leute. Sem, Ham, Japhet, Noah und die Frau. 8 ist die Zahl der Neuschöpfung. Da zeigt die Bibel sofort, das Tor führt zu 8, zur Neuschöpfung. Da geht es 2 Ellen hinein, Gemeinschaft mit Gott, innerlich. Ich habe jetzt innerlich Gemeinschaft mit Gott durch 8, durch Neuschöpfung, Vers 11. Danach maß er die Breite der Türöffnung, 10 Ellen. Man geht hinein durch Gnade und Verantwortung. Das ist schon mal ein ganz entscheidender Punkt. Durch Gnade und Verantwortung, 2 mal 5. Es ist Gnade Gottes, aber auch meine Verantwortung. Ich muss Ja sagen, wenn Gott mich anredet. Und dann geht es 13, da kommt die nächste Zahl. Und 13 ist 5 plus 8, 5 die Zahl der Gnade, 8 die Zahl der Neuschöpfung. Das heißt, die Gnade muss Neuschöpfung bewirken. Dann letztendlich funktioniert es. Dann ist mit diesem Haus. Vers 12. Der Raum vor den Nischen betrug eine Elle und auf der anderen Seite betrug der Raum ebenfalls eine Elle. Die Nische selbst aber maß 6 Ellen. Auf der einen und 6 Ellen auf der anderen Seite. 6 ist die Zahl des Menschen. 6 Stunden lang kam die Finsternis über Golgatha. Du kannst durchgehen, wo du willst. 666, die Zahl des Antichristen. Der Höhepunkt. Der Endzeitmensch hat 18 Merkmale. 6 plus 6 plus 6. Und hier siehst du etwas ganz klar. Die Bibel sagt, in diesem Tempel, da bleibt die 6. Das heißt, du bist und bleibst ein elender Sünder, auch wenn du gläubig bist. Du kommst von dem nicht los, bis du wiedergeboren, bis du endgültig von deiner Wiedergeburt verwandelt wirst nach der Wiedergeburt. Ich sage es mal so, die Bibel sagt, dann die große Erlösung, die Hoffnung, wenn auch der Leib verklärt wird bei der Entrückung, wenn die Wiedergeburt vollendet wird, auch für den Körper, wenn ich letztendlich in den Himmel komme und gerettet bin, dann habe ich es los, vorher nicht. Das heißt, da ist der Sechser, ist euch das aufgefallen, der bleibt da, in diesem Tempel. 6 die Zahl des Menschen, Vers 13. Da maß er das Tor vom Dach einer Nische bis zum Dach des anderen. Eine Breite von 25 Ellen. 5 mal 5. Das heißt, auch wenn du drinnen bist in dem Haus, geht's nur über Gnade. 5 ist die Zahl der Gnade. Es geht immer mit Gnade. 10 heißt immer Verantwortung, 5 heißt immer Gnade und 25 ist 5 hoch 2 oder 5 mal 5. Das heißt, nur Gnade. Da gibt's dann keine andere Möglichkeit. Das alles, was dir in diesem Haus geschieht, ist die Gnade Gottes. Da ist jeder von uns bloß aufgrund von Gnade drin. Freiem Geschenk Gottes. Keiner hat es verdient. Normal wäre jeder erledigt. 15. Und von der Vorderseite des Tores am Eingang bis zur Vorderseite der inneren Torhalle waren es 50 Ellen. 50, wisst ihr, was 50 heißt? Das griechische Wort für 50 heißt Pentekoste. Das ist unser Pfingsten. Pfingsten ist der 50. Das heißt, in dieses Haus kommst du neu durch Neuschöpfung, durch Gemeinschaft mit Gott, durch das Tor. Und wie geschieht es? Durch Pfingsten, in dem jeder sein Pfingsten erlebt, das heißt sein Wiedergeburt. So passiert es. Vers 19. Und er maß die Breite des Vorhofs und der Vorderseite des unteren Tores bis zur Vorderseite des äußeren Tores am inneren Vorhof. 100 Ellen gegen Osten. Osten ist immer da, wo die Sonne aufgeht, die Sonnengerechtigkeit. 100. 2 mal 50. Durch 50, durch Pfingsten kommt die Zahl 2, Gemeinschaft mit Gott. Das heißt, alle Gemeinschaft geschieht im Heiligen Geist. Das ist ein geistlicher Vorgang. 7. 2 mal 50. Vers 22. Und seine Fenster, seine Halle und seine Psalmen hatten dasselbe Maß wie am Osttor. Man ging auf 7 Stufen hinaus. Da hat alle das gleiche Maß wie das Tor im Osten. Das Tor im Osten ist die Person Jesu. Und dort geht man mit 7 Stufen hinauf. Das heißt, der göttliche Weg. Das ist auch das, wo die Bibel sagt. Niemand kann zu mir kommen, sagt der Jesus, es sei denn der Vater ziehe ihn. Das ist das Ziel des Heiligen Geistes, wo Gott, der Vater, durch den Heiligen Geist zum Sohn zieht. Das ist der göttliche Weg. Und dann Vers 31, wenn du das anguckst, heißt es, und seine Vorhalle lag gegen den äußeren Vorhof zu. An seinen Pfeilern waren Palmen. Und auf 8 Stufen ging man hinauf, oder 8 Stufen bildeten seinen Aufgang. Das heißt, du gehst in das Haus hinein durch 7, durch den göttlichen Weg, durch so wie es Gott der Sünder rettet. Und dann gehst du auf 8 Stufen voll hinauf. Das heißt, immer durch Neuschöpfung gehst du ins Innere hinein, durch dieses vollkommene Opfer. Immer über Neuschöpfung. Vers 41. Ich bin mir vollkommen bewusst, dass er mich nicht falsch versteht. Wenn jemand sich nie mit der Zahlensymbolik der Bibel beschäftigt hat, ist das eine Zumutung, was ich jetzt mache. Aber ich kann es nicht anders machen. Es tut mir leid. Wir haben ja schon Abende drüber gemacht. Ich muss einfach ein paar Dinge voraussetzen und sie anreißen über die Zahlensymbolik. 40, 41. 4 Tische auf dieser und 4 Tische auf jener Seite standen seitlich des Tores, also 8 Tischen, auf denen man schächtete. Jetzt gehst du hier hinein und ziehst du plötzlich etwas. Tisch ist immer ein Bild für die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft geschieht durch 8, 2 mal 4, durch Neuschöpfung. Und wie geschieht es? Was passiert auf denen Tische? Jetzt könnte man ja sagen, jetzt hast du einmal das Schlachtopfer, das Blutige, in Anspruch genommen und jetzt bist du ein edler Mensch. Ich würde sagen, nein. Sondern auf diesen Tischen wird immer geschlachtet. Das heißt, du brauchst die ganze Zeit in deiner Gemeinschaft mit Gott, mit dieser Zahl 8, brauchst du das Opfer Jesu, das Blut Jesu Christi. Das ist auch hier ganz klar. Du brauchst es die ganze Zeit auch später. Dann 41 Vers 7, ein wichtiger Aspekt. Und das Bauwerk wurde breiter in dem Maße, als die Seitengemächer sich höher und höher um das Haus herum zogen, sodass der Umfang des Hauses nach oben zu rings um das Haus größer wurde. Also war es ein breiter Werden des Hauses nach oben zu. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Dieses Haus, dieser Tempel Gottes, da wächst du, je mehr du nach oben wächst. Vater Stanger in Möttingen hat einmal gesagt, der Herr lasse dich abwachsen, abwärts wie ein Kuhschwanz. Der Recht gehabt. Vom alten Wesen her abwärts wachsen, aber vom Geistlichen her aufwärts wachsen. Je mehr du dem Haupt Jesus Christus entgegenwächst, Epheser 4, Vers 12 bis 16, je mehr du dem Haupt Jesus Christus entgegenwächst, je breiter wirst du geistlich. Je mehr gehst du in die Breite, je mehr du ihm entgegenwächst. Das heißt, wenn man geistlich wächst und praktisch größer wird geistlich, durch geistliche Führung und durch geistliche Gehorsam, geht man in der Breite auseinander und wird dann breiter. Das Wachstum ist nach oben und in die Breite. Das ist wichtig. Und jetzt kommt was Wichtiges. Bleibt man unten. Das heißt, wird man hier letztendlich nicht im Wachstum dem Herr Jesus entgegengeführt, sondern bleibt man im unteren Bereich, wächst man nicht, nimmt man nicht zu. Man nimmt nicht zu. Man nimmt nur zu, wenn man ihm entgegenwächst. Das ist ganz wichtig. Nach oben hin, nach dem Himmlischen zu, wird es letztendlich breiter. Da geschieht Wachstum. Vers 12. Und gleich den Türen der Kammer, welche gegen Mittag lagen, war eine Tür vom Anfang des Weges. Die Tür am Anfang des Weges, Jesus allein, gegen Mittag. Dort sitzt Zentrum. Jetzt kommen wir zu Kapitel 43, 1 bis 4. Und er führte mich zum Tor, zu dem Tor, welches nach Osten liegt. Immer wieder das Tor nach Osten, die Person Jesu, wo die Sonne der Gerechtigkeit aufgeht. Siehe, da kam die Herrlichkeit des Gottes Israel von Osten her. Die ganze Herrlichkeit kommt von Osten, von der Sonne, die Gerechtigkeit vom Herrn Jesus, sie kommt durch das Tor in der Person Jesu allein. Drum sagt die Bibel, wenn du Jesus Christus siehst, geistlich, dann siehst du Gott ins Angesicht, dann siehst du die Herrlichkeit Gottes. Die ganze Herrlichkeit Gottes besteht in der Person Jesu. Jetzt versteht aber, warum der Menge seine Bibel reingeschrieben hat, suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. In dem Moment, wie du Jesus siehst, hast du die Herrlichkeit Gottes. Und das Zentrum der Offenbarung Gottes ist immer Jesus und nichts anderes. Und dann sagt die Bibel, sie wird von der Herrlichkeit erfüllt, es stand Bild aufs tausendjährige Reich. Jetzt heißt es Vers 4, und die Herrlichkeit des Herrn kam zum Haus durch den Weg des Tores, welcher nach Osten gerichtet war. Es geht immer von der Person Jesu aus, immer von der Sonne der Gerechtigkeit, immer von seinem Opfer. Geht das Ganze aus. So wird das Haus letztendlich gestaltet. Ich möchte bloß mal einen Zwischeneinschub machen, schon was aufgefallen. Was hat er am Anfang? Richter 1, Vers 8. Ein Trümmerhaufen. Nur Schutt und Asche und geistlicher Tod. Und was hat Gott jetzt daraus gemacht? Bereits im Hesekiel 43? Ein wunderbares Haus, das immer aus der gleichen Quelle von Osten, von Herrn Jesus her gespeist wurde, das Tische hat, das Stufe hat, das ein wunderbarer Bau darstellt, der immer größer, immer breiter, immer herrlicher wird. Die Gemeinde Jesu Christi. Hesekiel 44, Vers 5. Also, ich mache jetzt einen Schnelldurchgang. So wie ich jetzt hier Teile rausgreife, so sind die ganzen Kapitel. Kannst du Vers für Vers durchgehen. Dort heißt es, Menschensohn, gib Acht mit deinem Herzen und schaue mit deinen Augen. Das ist entscheidend, mit dem Herzen zu sehen, muss man lernen. Und höre mit deinen Ohren alles, was ich mit dir reden will, betreffend alle Satzungen des Hauses des Herrn und alle seine Ordnungen. Und merke dir den Eingang des Hauses und alle Ausgänge des Heiligtums. Merke dir den Eingang. Das ist das, was wir jeden Sonntag tun, wenn wir das Brot brechen, wenn du einen Kelch siehst und du siehst Brot. Was gedenkst du? Dem Eingang. Wie war mein und dein Eingang in das Haus? Indem du durch das Blut Jesu gewaschen wurdest und in dein Leib letztendlich nicht gebrochen würde, sondern an deiner Stelle wurde dein Leib des Herrn gebrochen. Das heißt, das Gericht ging an dir vorüber. Aber weil er gerichtet wurde, ist sein Leib gebrochen. Das ist das Gedenken an dieses Haus. Das Gedenken an diesen Eingang. Das Gedenken an die Person Jesu. 44 Vers 9 sagt, es soll kein Fremder, der unbeschnittenen Herzens ist und unbeschnittenen Fleisches ist, in mein Heiligtum kommen. Das ist auch der Grund, warum wir niemand beim Brotbrechen zulassen, wenn wir wissen, dass er nicht gläubig ist. Nur Gläubige. Kein Unbekehrter zu dieser Familie oder zu diesem Haus gehören, nur Gerettete. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Hesekiel 46, Vers 1. Hochinteressant. So spricht der Gott, so spricht Gott der Herr. Das Tor des inneren Vorhofes. Es sind jetzt viele Beschreibungen und Schattierungen der Tore. Aber was wiederum, welches gegen Osten zieht? Immer der gleiche Gedanke, das Tor von Osten, Jesus Christus, soll während der 6 Werktage geschlossen bleiben. Das heißt, solange der Mensch im Sex ist, in seiner Sündenatur, bleibt das Tor geschlossen. Das heißt, der Mensch hat keinen Zugang zu Gott. Zu, 6 Tage lang. Aber am Sabbattag, am 7. Tag, an dem Weg, den Gott eröffnet, an dem Tag, wenn Gott Gnade gibt, wenn die Gnadezeit beginnt, am Sabbattag und am Tag des Neumondes soll es geöffnet werden. Wenn Gott die Tür öffnet, wenn Jesus Christus kommt, dann ist die Tür plötzlich auf dem Ruhesabbat der Heiligen. Vers 9. Man soll nicht durch das gleiche Tor, durch welches man eingetreten ist, zurückkehren, sondern gerade vor sich hinausgehen. Das heißt, wer die Hand an den Pflug legt und zieht zurück, ist nicht gesandt zum Reich Gottes. Das heißt, du sollst, wenn du einmal durch die Tür hineingegangen bist, nicht mehr zurückgehen. Kein Rückschritt, sondern vorwärts, in Christo. Aber wenn du dann dienst, wenn du rausgehst aus dem Haus, um zu den Heiden zu gehen, niemals zurück, kein Kompromiss. Niemals das Tor verleugnen, niemals das Blut verleugnen, immer vorwärts. Ganz klares Bild, Vers 13. Du sollst dem Herrn täglich ein einjähriges, tadelloses Lamm als Brandopfer darrichten. Jeden Morgen sollst du es darbringen. Du musst täglich dein Brandopfer bringen auf der Basis des Opfers am Kreuz von Golgatha. Täglich dich für mit Christus gekreuzigt, halte täglich die Reinigung durch Jesu Blut in Anspruch nehmen. Du hast genau das Gesetz dieses Hauses erfüllt. 47,1. Das Brutalste, was ich je gelesen habe. Ungeheuer. Er führte mich zur Tür des Hauses zurück. nachdem wir jetzt durch das ganze Haus hindurchgegangen sind. Ich habe viele Sachen weggelassen, aber jetzt sind wir durchgegangen durch das Haus. Jetzt führt er mich zur Tür des Hauses zurück, zu Jesus zurück. Und siehe, da floss unter der Schwelle des Hauses Wasser heraus, nach Osten hin, wiederum das gleiche Bild, immer nach Osten gerichtet. Sonne der Gerechtigkeit, wo kommt das Wasser her? Aus der Schwelle, aus der Erniedrigung. Philipper 2, Vers 5, als der Jesus sich erniedrigt hat bis zum Kreuz, bis zum Tod im Kreuz, dann kommt das Wasser des Lebens. Jetzt beschreibt die Bibel, wie das Wasser des Lebens in diesem neuen Jerusalem, in das Leben der Gläubigen hineinfließt. Denn die Vorderseite des Hauses lag wohin? Gegen Osten. Die Sonne der Gerechtigkeit. Jetzt erklärt er hier, da steht der Mann mit der Messrute. Das heißt hier Vers 3, wer nun der Mann mit der Messrute in seiner Hand nach Osten hinausging, wohin geht er, woher führt man die Gläubigen? Nach Osten, warum? Weil von dort Jesus herkommt. Das heißt, jeder Weg im Hause Gottes geht nach Osten Christus entgegen. Und jeder Weg, der Jesus nicht meint, ist ein falscher Weg. Das heißt, hier führt dieser Engel, führt diesen Mann nach Osten, Jesus entgegen. Und jetzt heißt es, wer nun der Mann mit der Messrute in seiner Hand nach Osten hinausging, maß er 1000 Ellen. 1000 ist die Zahl des Segens Gottes. Und jetzt haben wir Stufen. Das heißt, Gott führt den Menschen, Jesus entgegen, 1000 Ellen, führte mich da selbst durch das Wasser und das Wasser ging mir bis an die Knöchel. Das heißt, jetzt steht jemand in Christus. Und die Bibel lehrt, ihr steht durch den Glauben. Wenn jemand zum Glauben kommt, dann steht er in Christus. Dann geht ihm das Wasser des Lebens bildlich bis an die Knöchel. Aber mit dem hört Gott nicht auf. Jetzt führt er ihn weitere 1000 Ellen. Und er maß noch 1000 Ellen und führte mich durch das Wasser. Da ging mir das Wasser bis an die Knie. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dann will ihn Gott auch hineinführen durch die nächste 1000 Ellen in ein fruchtbares Gebetsleben im Heiligen Geist. Das ist der nächste Schritt. Da maß noch 1000 Ellen. Gott dann weiter und führte mich. Da ging mir das Wasser bis an die Lenden. Lende sind in der Bibel ein Bild für die Kraft. Das heißt, Gott will, dass ich erstens stehe im Glauben, dass ich zum Zweiten ein fruchtbares Gebetsleben führe und drittens die Kraft Gottes erlebe, dass ich wirklich in die Kraft Gottes hineinkomme, wirklich ein Leben des Sieges habe. Und also noch 1000 Ellen maß, das ist das vierte dann. 4 ist immer die Vollzahl Gottes, wo dann alles erfasst wird. Also nochmals 1000 Ellen maß, da war es ein Strom, den ich nicht durchschreiten konnte. Das Wasser war so tief, dass man darin schwimmen musste. Ein Strom, der nicht zu durchschreiten war. Das ist die vollkommene Stellung in Christo. Ich bin vollkommen im Wasser des Lebens. Ich bin vollkommen in ihm. Ich bin vollständig in diesem Wasser des Lebens. Und wenn man das in Ruhe weiterlässt, dann sagt er, überall, wohin das Wasser kommt, ist der geistliche Tod weg. Bei manchen bleibt Lache übrig. Das ist der alte Adam, das alte Wesen. Aber überall, wo das Wasser hinkommt, letztendlich ist Leben. Leben aus Gott. Ihr vergesst nicht, wo wir sind. Wir sind in Neu-Jerusalem. Wir sind in der Gemeinde. Wir sind dort, wo wir angefangen haben, die Richter 1, wer sagt, wo alles abgebrannt war. Und das ist da drin. Alles, was ich jetzt beschrieben habe, spielt sich im Leben der Gläubigen ab, wenn sie in Christus bleibt. Hesekiel 48, 35. Der Umfang beträgt 18.000 und der Name der Stadt soll fortan lauten, der Herr ist hier. Yahweh Shammah. Wisst ihr, was heißt? Der Herr ist hier. Dort ist der Herr, in der Mitte der Gemeinde. Wenn er das sieht, dann kann man nur noch dankbar und dann betend staunen, was Gott aus diesem elenden Geschöpf aus Hesekiel 16 gemacht hat. Was Gott aus der Trümmerstätte in Richter 1, Vers 8 gemacht hat durch seine Gnade. Ein wunderbares Gebäude, wo Ströme der Gnade durch Jesus Christus immer von Osten her, vom Erlöser hineinfließen in das Leben der Gläubigen. Jetzt kannst du nochmal als Gläubiger, kannst du dir in aller Ruhe angucken, was Gott sagt, Vers 11, Hosea 11, Abvers 1. Als Israel jung war, liebte ich ihn. Ich habe ihn aus Ägypten herausgeführt. Das ist jetzt ein anderes Bild für Hesekiel 16. Jetzt sagt Gott, aus Ägypten hat ihn herausgeführt, obwohl sie den Baal geopfert haben und diesen Götzendienst begangen haben, die diesen geistlichen Tod waren. Doch habe ich Ephraim gegängelt. Ich nahm sie auf meine Arme. Das heißt, er holt sie raus aus dem Dreck. Das ist genau das Bild aus dem Hesekiel 16. Aber sie haben das nicht gemerkt, dass ich sie halte. Mit menschlichen Banden zog ich sie mit Seilen der Liebe. Ich hob ihnen gleichsam das Joch von Kinn und ließ sie gemütlich fressen. Er nimmt die ganze Macht der Sünde von den Gläubigen weg und lässt sie zur Ruhe kommen in Christo. Und sagt ganz klar, sie sollen nicht nach Ägypten, nicht zurückkehren, nicht zu den Assyrern, das heißt Assyrien, Babylon, es war dieselbe Sippschaft, nicht zu diesem geistlichen Götzendienst. Und jetzt kommt Vers 7 und jetzt sind wir in unserem Buch Josua. Jetzt sind wir im Hesekiel 16, Vers 15. Jetzt sind wir in Josua 1 mitten drin. Er sagt jetzt etwas. Und das ist das Thema von Josua. Ich möchte es nochmal betonen. Elende Menschen, gerettet aus diesem Dreck der Sünde. Elende Menschen, die Richter 1, Vers 8 erlebt haben, wie das Gericht Gottes alles zerstört hat, die dann erlebt haben, wie Gott auf diesem Gericht aufbaut, auf dem Selbstgericht, wo man sich als Sünder erkennt, diese herrliche Stadt aufbaut, die Jesus Christus zugewendet ist. Menschen, die das erlebt haben, dass Gott sie liebt, sie aus Ägypten führt, sie heilt, mit menschlichen Seilen nicht zieht, sondern mit Seilen der Liebe, mit göttlichen Seilen, wie Gott sie hierher zieht, von denen sagt Gott, und das ist das Brutale, Vers 7, mein Volk ist geneigt zum Abfall von mir. Und das gilt auch für die Gläubigen. Und das ist das Thema des Buches Richter. Geschwister, ich war mir nicht bewusst, ob ihr wusstet, als ihr alle sagtet, ihr wollt das Buch Richter machen, ob ihr wusstet, was wir betrachtet. Wir betrachten der Abfall vom lebendigen Gott, das Thema vom Buch Richter. Diese Neigung des menschlichen Herzens, vor Gott abzufallen, die einfach da ist, fruchtbar. Hab ich auch, habt ihr, hat jeder. Die Neigung ist da. Und wäre nicht die Seile der Liebe Gottes, dann würden wir abfallen. Schauen wir mal die Gnade Gottes, die uns hält. Das sagt die Bibel hier. Praktisch, dass Gott sagt, mein Herz sträubt sich dagegen, mein ganzes Mitleid ist erregt. Ich will nicht tun nach meines Zornes Glut. Und so weiter. Und dann erklärt er das ganz klar, dass es seine Gnade ist, die den Zorn auch zurückhält. Und wenn du das jetzt begreifst, dann muss ich einfach sehen, es geht um diesen Kampf für unser Buch. Israel nimmt im Richter 1 diesen Kampf auf. Israel ist herausgekommen aus Ägypten. Sie sind aus diesem geistlichen Tod, der im Hesekiel 16 beschrieben ist, aus diesem Dreck sind sie herausgekommen. Sie sind gewaschen im Blut des Lammes. Sie sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Sie sind wahre Gläubige. Sie haben Sieg über Sünde. Sie haben ihre Berufung angetreten. Und jetzt beginnt der Kampf. Und jetzt könnte man sagen, jetzt beginnt der Kampf um die Herrlichkeit. Wisst ihr, was die Bibel lehrt? Jetzt beginnt der Kampf um den Abfall. Wenn ein Gläubiger so steht, dann hat er ein Problem, dass es um den Abfall geht vom lebendigen Gott. Und das durchzieht die Bibel wie ein roter Faden. Und das Buch Richter zeigt uns das, was im Hosea geschrieben steht. Mein Volk neigt zum Abfall. Und alles, was wir jetzt betrachten werden, ist teilweise schön, teilweise wüst. Aber es ist realistisch, es zeigt genau diesen Kampf. Wir werden der Engel des Herrn sehen, Jesus Christus, wie er von Bochim her die Erlösung bringt, wir werden Jesus strahlend sehen. Wir werden aber immer dazwischen sehen, wie trotz diesen strahlenden Erlebnissen mit dem Herrn Jesus ein Menschenherz hat, das zum Abfall neigt. Und ich hoffe, dass wir uns durch das in der Tiefe erkennen werden, dass wir merken, wie sehr wir ihn als Erlöser brauchen. Wenn wir nicht das Saum seines Kleides ergreifen und bei Christus bleiben, wie es elend endet. Dieser Kampf um den Abfall, den müssen wir aufnehmen. Das ist das Thema unseres Buches. Aber nochmals, zuerst überwiegt die Dankbarkeit des Gläubigen, dass er genauso war wie in Hesekiel Kapitel 16, Abvers 1, in diesem Dreck. Wie Gott ihn aus dem Weilandszustand herausreißt, ihn rettet, auf diesem Trümmerhaufen von Richter 1, Vers 8, dieses herrliche Gebäude der Gemeinde aufbaut, dieses herrliche Glaubenshaus. Jetzt steht der Gläubige da und jetzt beginnt dieser Kampf. Ich möchte nochmal beten zum Schluss. Herr Jesus, möchte einfach danken, dass du es warst, der die Himmel verlassen hat. Dass du es warst, der das Tor zur Gemeinde geöffnet hat, dieses Tor gen Osten. Dass du uns die Tür geöffnet hast, auf dass wir in dieses neue Haus Gottes, über diese 7 Stufen, über diesen göttlichen Weg, durch 8, durch Neuschöpfung, dass wir hier durch die Gnade gerettet werden können. Dank dir für die vollkommene Erlösung im Kreuz von Golgatha. Bitte auch für mich um Vergebung, für dieses Elend, für diese Neigung zum Abfall. Ich bitte, dass du uns Gnade gibst, dir jetzt zu folgen, dir dem Weg, dem Lamme nach, auf dass du uns hineinführen kannst in die Fülle deiner Erlösung, dass diese Neigung zum Abfall geblockt wird durch deine Gnade. Gib uns auch Gnade, dieses Buch Richter mit geöffneten Augen zu lesen. Ich danke dir, dass du das Gericht aus Richter 1, Vers 8 an uns vollzogen hast, dieses Selbstgericht, dieses Urteil über die Sünde, dass du begonnen hast, letztendlich dein herrliches Haus in unserem Leben aufzurichten. Wir bitten dich einfach, wenn wir das sehen, erbarme dich uns und gib uns Gnade. Wir beten dich an und durch dich, der Vater im Himmel, für dieses herrliche Haus der Gemeinde, für dieses neue Jerusalem und dafür danke ich dir. Amen. Amen. Amen.